Bevor ein Unternehmen aus einem Ein-Mensch-Betrieb entstehen, wachsen und skalieren kann, müssen ein paar Hausaufgaben gemacht werden. Vor der Ersetzbarkeit braucht es Klarheit über die Einzigartigkeit der Expertise. Hol das Was und das Wie raus aus dem Kopf und gestalte damit einzigartige Produkte. Je klarer ist, was es bei dir Besonderes gibt, umso mehr kannst du Arbeit delegieren und automatisieren. Läuft, der Podcast für selbstständige ExpertInnen, die mit einem nachhaltig erfolgreichen Geschäftsmodell aufs nächste Level wollen und fortan zufrieden auf die Frage, wie steht's? Mit läuft gut, läuft großartig oder läuft immer öfter auch ohne mich antworten wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 5 des Läuft-Podcasts. Ja, so weit sind wir schon, 5 Episoden, wow. Das ging ja dann doch schneller, als ich gedacht habe. Diese fünfte Episode gehört zur ersten Staffel des Podcasts. Ich habe das schon mal gesagt, ich arbeite gerne in Staffeln. Ich habe jetzt 8 Episoden zu Staffel 1 zusammengefasst und behalte mir vor, nach diesen wöchentlich erscheinenden Episoden eine kleine Podcast-Pause zu machen, weil dann ja die Staffel erstmal durcherzählt ist. Staffel bedeutet auch, dass es unter einem Oberthema steht, zu denen diese Episoden zusammengehören. Dieses Oberthema für Staffel 1 ist, dass ich dir erzählen möchte, was ich unter unternehmerischem Denken im Expertise-Business verstehe und wie ich dazu gekommen bin, eben mein Expertise-Business aufzubauen. Oh ja, und was eigentlich dazu führt, warum ich dann eigentlich dazu auch noch strategische Beratung anbiete. Falls du die anderen Episoden noch nicht gehört hast, der kleine Rückblick darauf oder nochmal die Idee, was ich eigentlich gemacht habe, denn ich erzähle das anhand von beruflichen Stationen meines Lebens. Ich bin schon sehr lange, über 30 Jahre lang selbstständig. Ich war Trainerin in der Erwachsenenbildung, ich war Organisationsberaterin und habe dann in den letzten Jahren die Kraftl Online-Kursakademie aufgebaut. Das sind eben so einzelne Stationen, an denen ich dir schon bestimmte Dinge erzählt habe. Hör gerne mal in die ersten 4 Episoden rein. Ich erzähle dort über mein Lernen, auch über meine Irrungen und Wirrungen, damit du es vielleicht nicht jede Irrung und Wirrung nachmachst, sondern aus meinen Fehlern lernst und aus meinen Erkenntnissen lernst. Denn da ist mittlerweile bei mir eine große Klarheit angekommen, wie eigentlich so ein ExpertInnen-Business oder Expertise-Business funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt auch richtig Bock, mein Wissen als strategische Beraterin weiterzugeben. Das mache ich jetzt seit ein paar Monaten und wenn du mehr darüber wissen willst, wie ich dieses neue Business, also dieses Beratungsbusiness aufgebaut hast, dann kannst du gerne mal schauen, denn ich habe einen Business-Fortsetzungsroman darüber geschrieben und den findest du auf meiner Website rentschbergner.de und das verlinke ich dir natürlich auch gerne in den Shownotes. Okay, kommen wir aber zu unserem heutigen Thema der Episode 5. Jetzt geht es mir um die Lebensphasen des Unternehmens, beziehungsweise zu meinem Modell oder zu meiner Methode, wie ich eigentlich vorgehe oder was sozusagen der Hintergrund meiner Beratung ist. Ich habe ja in der letzten Episode über die Idee des verkaufsfähigen Business gesprochen, die mich wahnsinnig beeindruckt. Ich hatte die Idee in einem Podcast gehört, in dem Monika Birkner, Marit Eike davon erzählt hat. Ich verlinke dir auch das gerne nochmal in den Shownotes. Und diese Idee des verkaufsfähigen Business hat für mich bedeutet, dass ich eben versuche, mein Wissen, meine Erfahrungen, die so da in meinem Kopf drin sind und aus diesem Erfahrungsschatz, aus dem ich schöpfe, wenn ich in der Beratung mit Kundinnen drin bin, dass ich die so raushole, das Wissen externalisiere, sage ich gerne, und das in Produkte umwandle, die eben auch gegebenenfalls jemand anderes tun kann und das trotzdem in gleicher Qualität macht oder mit den gleichen Inhalten und dem gleichen, wie ich das dann auch mache, dass das jemand übernehmen kann. Und diese Überlegung hatte ja für mich alles geändert, weil ich daraufhin jedes Projekt, jede kleine Entscheidung überprüfen konnte, weil ich ja diesen Rahmen hatte, weil ich dann sagte, okay, das ist mein Qualitätsziel, was ich erreichen will. Ich will Werte schaffen. Ich will, dass meine Produkte so gut sind, so explizit sind, dass es gegebenenfalls auch jemand anders machen kann, dass ich dann eben dann entscheide, ob ich so ein Projekt mache oder wie ich das mache, damit ich eben dieses Ziel erreichen kann, wirklich Assets zu schaffen. Was ich dann irgendwann versucht habe, jetzt in der Vorbereitung dieser strategischen Beratung, als ich das aufbaute, wollte ich gern so eine Form von Methode entwickeln, eine bestimmte Vorgehensweise oder ein Modell, um eben zu zeigen, was die Grundlage meiner Expertise jetzt als strategische Beraterin ist. Denn damit hatte ich ja eine gute Erfahrung gemacht in der Crafting-Akademie, dass ich da eine Methode entwickelt habe, die ich eben unterrichte oder die andere dann auch unterrichten können. Und das wollte ich gerne für die Beratung auch haben. Natürlich schüttelt man sowas nicht einfach so aus dem Ärmel. Und wenn du den Business-Fortsetzungsroman gelesen hast oder lesen wirst, wirst du sehen, wie ich da auch mit mir ringe, dieses Vorgehensmodell oder diese Methode zu entwickeln. Kleiner Spoiler, das ist noch nicht fertig. Also ich habe es immer noch nicht geschafft, das so zu formulieren, dass es so ein einfaches Modell ist, was man in einer Grafik darstellen könnte. Aber jetzt eben auch in diesem Podcast versuche ich dir eben diese Hintergründe zu erzählen, um das eben für dich erfassbar und konkreter zu machen, was und wie ich eigentlich arbeite im Vergleich zu MitbewerberInnen, die es natürlich gibt und die auch gute Arbeit machen, aber du sollst ja eben dann auch die Menschen finden, die dich am besten unterstützen können. Und wenn ich das sein kann, dann solltest du natürlich wissen, was ich so mache. Okay, wie gesagt, ich fand also die Idee des verkaufsfähigen Business so super und habe dann überlegt, was ist denn sozusagen der Kern dessen? Und das habe ich in der letzten Episode schon genauer erklärt. Es geht um eine Form von Ersetzbarkeit. Also, dass ich mich gar nicht mehr so ernst nehme, sondern dass ich an meiner Ersetzbarkeit arbeite. Also ganz konkret, dass andere Leute auch meine Arbeit tun können, dass ich das so aufsetze, sowohl die Inhalte dessen, die ich erarbeite, die Produkte, aber auch die Prozesse, die ich im Unternehmen mache, wie eben bestimmte Dinge passieren, das Marketing-System, die Kundenbetreuung, die Auslieferung meiner Kurse und so weiter und so fort, dass das auch von anderen Menschen übernommen werden kann. Daraus ergab sich dann auch ganz selbstverständlich eine Form von Wachstum und Teamentwicklung, dass ich eben nicht mehr alles selbst gemacht habe. Und das bedeutet aber, dass man sich irgendwann eben auch eingestehen muss, ich bin ersetzbar. Also das ist schön, ne? Weil man kann auch mal in Urlaub fahren oder man kann auch mal krank werden. Bei all den Vorteilen steckt da eben auch eine Kränkung darin, wenn man sich eben vorher sehr einzigartig und sehr besonders fühlte. Und so eitel sind ja eigentlich die meisten gar nicht, ja? Also dass sie sich so ganz besonders fühlen. Aber weil eben dieser Coaching-, Trainings- und Beratungsmarkt so extrem voll ist, gibt es eben ganz viele Menschen, die uns beraten als Coaches, Trainer und Beraterinnen und mit uns an unserer Einzigartigkeit arbeiten. Und das ist ja auch richtig so. Wie gesagt, es ist ein voller Markt. Es gibt unzählige Coaches, es gibt unzählige TrainerInnen, es gibt unzählige BeraterInnen. Wenn man irgendwo auf so eine Netzwerkveranstaltung geht, die man fragt, kannst du fast sicher sein, dass es aus einer dieser Berufsgruppen ist und dass sie alle händeringend auf der Suche nach KundInnen und Aufträgen sind. Wenn man jetzt eben auch sagt, okay, ich begebe mich in dieses Haifischbecken, ich begebe mich in diesen Teich und ich will da auch überleben, dann ist es natürlich sinnvoll, an seiner Einzigartigkeit zu arbeiten. Also zu gucken, was macht mich unterscheidbar von dieser Masse an MitbewerberInnen. Also ich finde das durchaus legitim, dass es dieses als Beratungsdienstleistung gibt, zu sagen, ich arbeite mit dir an deiner Einzigartigkeit. Und das mache ich auch mit meinen Klientinnen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich in meinem Berufsalltag auch mache, dass wir zum Beispiel sagen, was ist deine besondere Story, dass ich dir helfe, deine Story nochmal in meinen Worten zu ergeben, dass wir die Brand Story, die Markenstory formulieren. Also das ist was, was absolut wichtig ist, wenn man in einem Markt unterwegs ist, in dem es viele MitbewerberInnen gibt, dass man eben sehr klar formulieren kann, wer bin ich, was gibt es bei mir Besonderes, was macht mich unterscheidbar, was ist bei mir eben wirklich exzellent. So. Und das ist etwas, was wir als TrainerInnen, Coaches und BeraterInnen also wirklich permanent machen, beziehungsweise permanent gesagt bekommen, dass wir es machen sollen. Wir sollen an unserer Einzigartigkeit arbeiten. Und dann kommt Maike und sagt, ja, nö, aber weißt du, was eine total super Idee ist? Arbeite doch an deiner Ersetzbarkeit. Also arbeite daran, dass du ein verkaufsfähiges Business entwickelst, was eben dazu führt, dass du ersetzbar bist. genau in diesem Dilemma steckte ich dann auch irgendwo. Ne? Auf der einen Seite arbeitete ich permanent an meiner Einzigartigkeit und gleichzeitig arbeitete ich an meiner Ersetzbarkeit. Und eine Zeit lang habe ich das als Widerspruch empfunden. Das hat mich quasi innerlich zerrissen. Ja? Das habe ich nicht zusammenbekommen, weil ich hatte zu einem Zeitpunkt auch schon an meiner Ersetzbarkeit gearbeitet, an dem meine Einzigartigkeit gar nicht immer klar war. Beziehungsweise ich brauchte für die Ausformulierung meiner Ersetzbarkeit meine Einzigartigkeit. Also ich musste das klar definiert haben und hatte gleichzeitig oftmals das Gefühl, ist das wirklich schon alles klar? Habe ich das so explizit klar für mich, dass ich das wirklich definieren kann, was es bei mir anders gibt als bei meinen MitbewerberInnen? Das war tatsächlich bei der Kraftl-Akademie leichter, als das in diesem Coaching-, Beratungs- und Trainingsmarkt ist, denn ich habe dort auch nach wie vor wenig MitbewerberInnen. Das ist ganz erstaunlich. Es gibt wenig Leute, die das anbieten. Und dadurch, dass ich da auch zwei Fachbücher und zwei Sachbücher noch dazu geschrieben habe, bin ich da schon ziemlich einzigartig und ziemlich erkennbar. Also da habe ich sehr viel Hausaufgaben gemacht. Aber eben, wie gesagt, in einem Markt, der sehr voll ist, wo es sehr viele MitbewerberInnen gibt, hat man da natürlich eben wirklich zu tun, bis man das geschafft hat, diese Einzigartigkeit zu erarbeiten. Das ist insbesondere am Anfang wichtig, denn es geht ja um Sichtbarkeit und um Unterscheidbarkeit. Also wenn wir KundInnen gewinnen wollen, müssen wir klare Botschaften haben, müssen wir ganz klar definieren, was unser Angebot ist, wofür wir stehen, wie wir das machen, wie wir das besonders machen. Und das müssen wir nicht nur klar formulieren, sondern wir müssen auch immer wieder aus der Komfortzone raustreten und das nach außen tröten und sagen, hallo, hier bin ich, ne? Das gibt's bei mir und so weiter. Das ist eine sehr komplexe Aktion, wo man auch meines Erachtens sehr genau hingucken muss und eine gute Mischung dafür finden muss, nicht nur über das Was zu reden, was habe ich eigentlich, sondern eben auch so eine innere Klarheit dafür zu bekommen, wie mache ich das, was ist bei mir besonders, wie kann ich das eben beschreiben, das, was es sozusagen an meiner Herangehensweise so speziell macht. Ich glaube, das lohnt sich, da genau hinzugucken und es lohnt sich, da auch wirklich Energie reinzusetzen, weil sonst es wirklich wahnsinnig schwer ist, wahrgenommen zu werden in diesem sehr vollen Markt. Also das müssen wir immer wieder machen und immer wieder klar kriegen und immer wieder klar ziehen. Und wie gesagt, es ist eben eine wunderbare Voraussetzung, um dann an der Ersetzbarkeit zu arbeiten. Das heißt, wir können dann eben aus diesem Wissen heraus, was wir bieten und wie wir das besonders machen, können wir Produkte entwickeln. Wir können das in Konserven gießen und sowas entwickeln, wie zum Beispiel Selbstlernkurse, die auch ohne uns funktionieren oder Workbooks oder sowas. Wir können daraus, und das habe ich ja eben am Anfang der Episode auch schon geschildert, eine Methode entwickeln oder ein Modell oder eine Grafik. Also wenn wir wirklich wissen, was wir tun, was das Besondere an uns ist, dann können wir darüber ein leicht erfassbares, für die Kunden leicht erkennbares Modell anbieten, damit sie verstehen, was es ist. Und jetzt verstehst du vielleicht, warum ich so gerungen habe in den letzten Monaten, dieses Modell zu entwickeln, weil ich mich eben als strategische Beraterin auf diesen überfüllten Markt schmeiße, ne, wo es genügend andere Leute auch gibt und wo ich darum ringe, aufzuzeigen, was meine besondere Herangehensweise ist. Und ich sage es ganz ehrlich, weil ich das bisher nicht geschafft habe, das in einer Grafik abzubilden, die leicht erfassbar ist, starte ich jetzt diesen Podcast, um vielleicht ein paar mehr Worte zu verlieren, um klarzumachen, was eigentlich das Besondere bei mir ist. Früher habe ich dann dazu einfach Bücher geschrieben. Ja. Naja, du weißt selbst, dass das natürlich ein Euphemismus ist. Also man schreibt nicht einfach Bücher. Ich mache es tatsächlich sehr gerne und ich habe jetzt auch schon 7 Bücher herausgebracht und geschrieben, weil mir das immer die Möglichkeit gibt, Dinge wirklich, wirklich gründlich zu durchdenken und in eine strukturierte Reihenfolge zu bringen und sie so zu formulieren, dass jeder sie versteht. Und am allerliebsten würde ich auch ein Buch schreiben über meine Beratungsstrategie oder über meine Art und Weise, unternehmerisches Denken zu vermitteln und unternehmerisches Handeln zu fördern. Aber im Moment kommt mir das vor, als würde das zu lang dauern. Also im Moment habe ich tatsächlich nicht die Ruhe, ein Buch zu schreiben, obwohl ich total Bock drauf hätte. Und deswegen habe ich eben diesen Business-Fortsetzungsroman, von dem ich eingangs schon mal erzählte, geschrieben, an dem ich eben so Stückchen für Stückchen schreibe und mache jetzt eben auch diesen Podcast, um eben Interessierten aufzuzeigen, was ich arbeite und wie ich arbeite, die Essenz meines Arbeitens zu liefern. Und wenn es gut läuft, wird das dann eben mal ein einfaches Modell oder eine Methode, die ich dann eben explizit so benennen kann und in Produkte umwandeln kann, um sie eben anzubieten und vielleicht sogar so weiterzuentwickeln, dass ich sie auch so als Produkt formuliere, dass auch andere sie für mich übernehmen können. Dass ich zum Beispiel ein Lizenzmodell mache, mit dem andere das machen können, was ich mache. Und das würde natürlich dann dazu führen, dass ich wieder ein verkaufsfähiges Business hätte, was super für die Rente wäre, weil ich könnte entweder an den Lizenzen weiter mitverdienen oder ich verkaufe das alles, den ganzen Kladderadatsch auf einmal und habe einen Riesenberg Geld und kann damit wunderbar in den Ruhestand gehen. So. Das heißt, ich muss die Hausaufgaben machen, meine Einzigartigkeit super zu definieren, um dann meine Ersetzbarkeit zu entwickeln, indem ich die Einzigartigkeit in Systeme überführe, die eben Prozesse oder Systeme oder Produkte sind, die von anderen übernommen werden können. Also ich muss alles das, was so in meinem Kopf einfach ist, rausbekommen, systematisieren, sodass es andere übernehmen können, sodass es eben im besten Fall ein Wert ist und damit ein verkaufsfähiges Business wird. So, und jetzt komme ich auf den Anfang der Episode zurück, wo ich ja gesagt habe, heute geht es um die Unternehmenslebensphasen. Denn es ist mir natürlich klar, dass das nicht alles von heute auf morgen geht. Also wir können nicht an Tag X starten als Anfängerin, als Neueinsteigerin auf dem Markt und gleich dieses verkaufsfähige Business im Kopf haben. Also natürlich könnte man das auf dem Reißbrett planen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das funktioniert nicht. Denn wir müssen ja auch mal ein bisschen gucken, wie die Leute auf das reagieren, was wir ihnen anbieten und dann immer nochmal nachschärfen, nochmal nachmodellieren, nochmal ein bisschen das Produktportfolio verändern, die Produkte verbessern und so weiter und so fort, damit das wirklich das ist, was unsere KundInnen wollen, beziehungsweise was sie von A nach B bringt, was sie weiterbringt, was wirklich einen hohen Nutzen für sie hat, sodass sie das kaufen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es möglich ist, das am Reißbrett zu entwickeln. Aber ich glaube, dass diese Vision des verkaufsfähigen Business uns eben hilft, auch in den frühen Lebensphasen eines Unternehmens schon unternehmerisch das Ganze zu gestalten und unternehmerisch denken, das eben aufzubauen. Und damit meine ich, dass man in der Anfangsphase seines Business tatsächlich einfach erstmal loslegt und berät. Und das kann zum Beispiel dieses 1:1 Beraten sein, wo man eben sagt, okay, ne, du kannst eine Stunde bei mir kaufen und dann löse ich deine Probleme oder wir lösen gemeinsam deine Probleme. Und dass man dann durch eine bestimmte Anzahl von KundInnen eben entdeckt, okay, das sind wiederkehrende Probleme, das sind wiederkehrende Themen oder ich habe Vorschläge, die ich häufiger mache oder Lösungsmöglichkeiten, die ich öfters anbiete und daraus kann man dann Produkte empfehlen. Phase 1. Und wenn wir in dieser Phase schon ordentlich arbeiten, beziehungsweise wenn wir auch Marketing machen, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auch da schon immer genau darauf zu gucken, wer ist meine Zielgruppe, für wen genau biete ich das an, was genau biete ich an, wie mache ich das und damit eben diese eigene Positionierung rauszuarbeiten. Ja, und dann ist es so, dass meistens oder dass ich empfehle, aus dieser Phase aber eben rauszugehen, um sich eben aus dieser Zeit gegen Geldfalle zu befreien und Produkte zu entwickeln, damit man dann eben auch mal in Urlaub fahren kann oder auch mal krank werden kann oder sowas. Und möglicherweise eben auch schon Produkte zu entwickeln, die auch mal funktionieren, wenn man eben selbst nicht da ist. Und da war eben eines der Allheilmittel der letzten Jahre und natürlich hat die Corona-Pandemie da auch noch ihres beigetragen mit den Lockdowns, dass dann eben Online-Produkte entwickelt werden. Und das ist ja auch super, ne? Weil wir haben jetzt diese technischen Möglichkeiten, wie wir das machen können als AnbieterInnen und gleichzeitig haben unsere KundInnen, unsere potenziellen KundInnen auch schon gelernt, wie das geht. Also die können mittlerweile auch Videokonferenzen und die haben das sich angewöhnt, dass man eben auch mit verschiedenen Endgeräten Online-Kurse bearbeiten kann und. Also das ist alles auch möglich. Und deswegen sind ja auch wahnsinnig viele Online-Kurse entstanden jetzt in den letzten Jahren. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, da auch nochmal drauf zu gucken und zu sagen, das, was ich 2020, 2021 entwickelt habe, ist das eigentlich richtig gut Oder war das vielleicht so ein aus der Not der Stunde entstandenes Produkt? Und ich will das nicht abwerten. Also ich glaube, dass da toll ist, dass da viele Produkte entstanden sind. Aber ich glaube gleichermaßen, dass es jetzt auch an der Zeit ist, da mal drauf zu gucken und zu sagen, na, geht das vielleicht auch noch eine Runde besser? Und was man dann abseits der Qualität der Kurse besser machen kann. Also viele sagen dann, okay, jetzt brauche ich bessere Videos oder ich brauche überhaupt Videos. Vorher hatte ich nur so und so. Oder ich brauche Video und Audio, damit die Leute auch unterwegs das hören können. Oder schönere Workbooks oder weiß der Teufel was. Glaube ich, dass es also neben diesen Optimierung der Formate, in denen dieses Wissen dann ausgeliefert wird, auch sinnvoll ist, dann diesen Online-Kurs nochmal qualitativ zu überprüfen. Meistens sind sie zu groß, nach meiner Erfahrung sind sie einfach zu groß, damit sie für die KundInnen wirklich umsetzbar sind. Es lohnt sich, die in kleinere Häppchen zu zerlegen. Es lohnt sich zu überlegen, wie bauen diese Häppchen aufeinander auf. Diese kleineren Häppchen haben dann vielleicht geringere Preise und motivieren dann eher, die KundInnen zu erkaufen. Und vor allen Dingen führen sie oftmals dazu, dass die dann auch wirklich gemacht werden, diese Kurse. Und damit auch zu einem Erfolgserlebnis bei den KundInnen führen, damit auch der Wunsch kommt, weiterzukaufen. Und dann sollte man natürlich noch was im Angebot haben, ne? Also wenn dann der Kundenwunsch da ist, ey, gib mir mehr von dem, was du hast, sollte man was haben. Das heißt, diese nächste Phase, nachdem man eben von dem 1:1 ein Produkt entwickelt hat, was auch zum Teil in Konserve funktioniert oder was eben skaliert dadurch, dass es mehr Leute gleichzeitig bedient, wie zum Beispiel einen Online-Kurs, kann man dann eben aus diesem einen Online-Kurs ein Kursportfolio entwickeln, ein Produktportfolio, wo eben mehrere kleine oder kleinere und größere Produkte da sind, die sich eben ergänzen, sodass man eben entsprechend die Kurse auch über eine längere Lebensphase der Beziehung mit dem Kunden eben verkaufen kann. Dazu sage ich aber in einer anderen Episode dann auch noch mehr. Ja? Also da geht es erstmal darum, eben nach diesem 1:1, nach diesem ersten Kurs eben ein Portfolio zu entwickeln. Und gleichzeitig glaube ich, dass es weiterhin sinnvoll ist, an dieser Einzigartigkeit, an dieser Positionierung zu entwickeln und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ich erstelle hier eine Marke. Also ich habe eine bestimmte Qualität, die es immer wieder bei mir gibt, worauf die Leute vertrauen können. Und im Idealfall fängt man dann eben an, diese Methode zu entwickeln, dieses Modell, dieses ganz klar erfassbare, was gibt es eigentlich bei mir. Und dann hört das natürlich nicht auf. Ne? Dann können wir immer besser werden. Wir können immer weiter daran arbeiten, zu skalieren. Wir können immer weiter daran arbeiten, bestimmte Geschäftsprozesse zu delegieren, dass andere Leute sie übernehmen können, dass wir sie automatisieren, dass Programme sie für uns durchführen können. Wie gesagt, die Qualität erhöhen unserer Produkte, aber vor allen Dingen auch die ganze Auslieferung verbessern. Wie kommt das Ganze zum Kunden? Wie werde ich sichtbar? Wie hole ich hinterher Kundenstimmen ein und so weiter und so fort? Da gibt es eine ganze Menge zu tun und das hört eigentlich nicht auf und ist dann eben in den späteren Lebensphasen des Unternehmens einfach immer wichtiger, weil je besser wir das machen, also je klarer wir das Ganze dann auch definieren, wie besser wir diese Prozesse aufsetzen, umso eher können sie auch von anderen übernommen werden. Das kann dann dazu führen, dass wir wachsen, dass wir ein größeres Team aufbauen, dass immer mehr Leute eben Teilaufgaben übernehmen und die aber in unserem Sinne machen, sodass da unsere Qualität, unsere Marke eben dann auch der Maßstab ist, wie das ausgeliefert wird und kann dann eben auch dazu führen, dass man irgendwann ein wirklich verkaufsfähiges Business hat, wo man die Werte klar benennen kann, sodass jemand anders sagt, ja, ich würde das gerne weiterführen, auch wenn du das dann nicht mehr machst. Und auch wenn ich jetzt diese Lebensphasen in dieser Podcast-Episode nicht ganz klar benannt habe, im Sinne von ne, Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, jetzt hast du vielleicht das Kontinuum gesehen, auf dem ich mich bewegt habe. Und zwar war das von einzigartig zu ersetzbar. Und natürlich drehen wir dabei immer Schlaufen. Ne? Das Ganze ist wie so eine Spirale, wo wir uns immer weiter nach oben bewegen und wo wir auch immer wieder an bestimmte Themen rankommen. Ne? Ich habe mich ja eben schon wiederholt, auch was eben diese Positionierung zum Beispiel anbelangt oder aber auch die Inhalte unserer Produkte, die wir immer weiterentwickeln. Das sind Dinge, die wir immer wieder aufgreifen, aber wir gehen da in ein bestimmtes Ziel hin und dieses Ziel ist die Ersetzbarkeit, also das, was wir können, immer weiter aus uns herauszuholen, dass es auch andere machen können, weil das uns die Chance gibt, irgendwann ja weniger zu arbeiten und trotzdem damit Geld zu verdienen, beziehungsweise in einen Ruhestand zu gehen, wo wir eben nicht verhungern, Das ist das, worum es meines Erachtens geht und nicht dieses grundsätzliche kapitalistische Modell nach dem Motto, wir müssen immer alle wachsen, wir müssen alle mal eine GmbH gründen und wir müssen alle ein Team aufbauen und wir müssen alle wahnsinnig reich werden, was ja manchmal so gepredigt wird als klassisches Unternehmenswachstumsmodell. In meinen Augen geht es darum nicht, sondern es geht darum, dass wir in Ruhe arbeiten können, dass wir aus dem Hamsterrad rausgehen können, dass wir keine Angst davor haben müssen, mal krank zu sein oder mal in Urlaub zu gehen und dass wir vielleicht das Ganze so toll aufsetzen, dass wir auch noch für den Ruhestand genügend Assets erarbeiten, die wir dann auch noch monetarisieren können, also wo dann auch noch Geld fließt, sodass wir eben dann auch in Ruhe noch weiter davon leben können. Darum geht's doch, ne? Und deswegen heißt dieser Podcast Läuft. Also nicht unendliches Wachstum und unendlichen Reichtum, sondern ein solides Geschäftsmodell aufzubauen. Und ich glaube, dass das eben in diesen Lebensphasen des Unternehmens geschieht und dass du eben nicht alle Irrungen und Wirrungen laufen musst, die ich gelaufen bin, wenn du schon sehr früh in der Entwicklung deines Geschäftsmodells, und dieses sehr früh kann heute sein, und mit heute starten, eben erkennst, dass es auf diese Ersetzbarkeit hinausläuft. Und wenn du das dann so als Motto hast oder als übergreifende Idee, dann verändert das deine alltäglichen Entscheidungen und deine Projekte immens. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, würde ich gerne dir dabei helfen. Wenn du Interesse hast, wende dich einfach an mich. Die Infos findest du dazu auf meiner Website renschbergner.de. Und wenn dich das alles beschäftigt, aber du noch nicht so weit bist, dann hör einfach weiter meinen Podcast, empfehle ihn anderen Leuten, hinterlass mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen, wo du diesen Podcast bekommst. Da, ich würde mich darüber sehr freuen und natürlich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, deine Maike Renschbergner.